Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir hier in unserem muggeligen Podcast-Studio wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin Niklas.
Nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal, 2:0 beim TSV 1860 München, das hat in der ersten Runde immer oberste Priorität. Und das Wie ist erstmal zweitrangig. Erstmal. Wir werden natürlich drüber sprechen, über das Wie. Das gehört dazu. Zwei Remis in der Liga, Erfolg bei 1860 im Pokal, immer noch ungeschlagen. Aber natürlich müssen wir darüber sprechen, dass an der Grünwalder Straße nicht alles jetzt komplett reibungslos verlaufen ist. Ne?
Das kann man jetzt nicht so sagen. Also erstmal muss man natürlich, 60 ist tatsächlich kein ja. normaler Viertligist. Ne? Hütte ausverkauft an der Grünwalder. Und da war schon eine hitzige Atmosphäre und ist auch toll, wenn man das sieht. Und deshalb ist das also nicht mit einem normalen Viertligisten gleichzusetzen. Aber du hast es gesagt, das Wichtigste ist, dass man da gewinnt. Erstmal dekoriert das ganze erste Runde, nimmst du gut 228.000 Euro ein. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber für das Erreichen der zweiten Runde kommen dann nochmal 456.377 Euro on top. Das sind so summa summarum, wenn ich mich jetzt nicht ganz gewaltig verrechne,
Oha.
Was durchaus
Oha.
Möglich sein, knapp 700.000 Euro, die du jetzt schon mal im Stock hast. Ich meine, das ist schon mal ganz nett, da kann man nicht meckern und das ist dann ja auch, und auch fürs Gemüt ist natürlich der erste Pflichtspielsieg jetzt schon mal mega wichtig gewesen.
Ja, das stimmt.
Aber wenn man es dann so sieht, so ein Ablauf, ne, wie am vergangenen Samstag da, ne, so 2 Stunden vorm Spielbeginn, haut mich mein Nachbar an, der ich vor der Tür treffe und sagt dann, oh, das gibt ja heute, muss ja heute einen klaren Pflichtspielsieg geben. Ich sage, weißt du, so als Holstein-Pressesprecher halbwegs, na, Vorsicht, ne? Überraschung im Pokal, bla bla bla, eigene Gesetze, ne? Nachdem ich gerade das eigene Gesetz in der Siedlung gehört habe, dass meine Hecke wieder zu hoch ist. Ne? Aber na gut,
das sind Dinge, die ändern sich nicht.
Nee, genau. Aber das ist so ein Pokal ähnlich irgendwo. Ne? Und dann siehst du das Spiel, ne? Ist Feierabend 2:0, okay. Denkst, irgendwie war das aber nicht doll. Ne? Dann hörst du die Stimmen der Protagonisten dazu. Dann lässt du die in deine Überlegungen mit einfließen, ne? Und denkst, naja, vielleicht war es doch gar nicht so schlecht, ne? Aber irgendwie auch nicht. Und dann siehst du auf einmal St. Pauli in Essen, 0:2. Schalke auf Halle, auch Viertligist, ne? Essen immer Drittligist, das ist wirklich mit der Schwerste los gewesen, was du hast ziehen können. Also ja. Außer Braunschweig und Fürth vielleicht als Zweitligisten, die im Topf der Amateure
sind. Ja, in die Relegation gekommen letztes Jahr, Stadion genau. An der Hafenstraße, kennt man auch als
also, das ist schon nicht so
gut stimmungsvolle Hütte. Ne?
Trotzdem war das 0:2 der Kiezkicker, das war schon ein bisschen blamabel, das muss man schon sagen, die Vorstellung da. Dann siehst du Schalke als Bundesliga-Aufstieg beim Viertligisten Halle. Dann siehst du Wolfsburg, Millionaros, ne? beim ganz gefürchteten Alt-Linike am Rande von Berlin, im Elfmeterschießen durchgewürgt irgendwo.
Ja. Ja.
Und der Höhepunkt war dann am Sonntag der Auftritt des Bundesliga-Absteigers und von uns allen sehr wertgeschätzte 1. FC Heidenheim im Oldenburger Stadion bei Jeddelo 2. Ne, was ja bekanntermaßen nicht die zweite Mannschaft ist, sondern die Ortsbezeichnung vom Club. 2:5 nach 1:5 Zwischenstand. Und dann denkst du, ja. Okay, gut, wir nehmen jetzt mal das 2:0 an der Grünwalder bei den Münchner Löwen und sagen jetzt erstmal gut.
Definitiv. Also auch wirklich nach regulärer Spielzeit dann am Ende glatt durchgekommen, ne? Weil da gab es ja also Hertha Nürnberg auch erst im Elfmeterschießen weiter, ne? Hertha in Saarbrücken zum Beispiel. Darmstadt auch beim Regionalligisten nur 2:1 knapp gewonnen. Bielefeld ausgeschieden als Zweitligist. Nach Wahnsinns-Elfmeterschießen in Groß-Asbach.
Ja, auch sensationell.
0-3. Ja. Elfmeterschießen, habe ich, glaube ich, bei irgendeiner EM mal Schweiz gegen die Ukraine mal gesehen.
War WM 2006, da war ich sogar im Stadion. Ja. Das war auch mega spannend.
Das war herrlich. Und ja, du, Schalke hast du angesprochen, auch der erste FC Köln hat sich in Würzburg schwer getan.
Ja, ja.
Also da haben einige Mühe gehabt und dann ist es tatsächlich am Ende ja so, du bist durch, du hast keine Verlängerung in den Knochen, da ist eigentlich nicht wirklich was angebrannt, auch wenn das natürlich hätte anders laufen können. Die Münchner haben, um da mal im Sprech zu bleiben, gekämpft wie die Löwen, das kann man denen wirklich nicht absprechen, haben ein gutes Spiel gemacht,
ja, ja.
Und haben auch ihre Chancen gehabt, ne? Und das Spiel kann dann durchaus auch anders laufen. Am Ende ist das dieser klassische Arbeitssieg, ne?
Ja, da muss ich mal zwischengrätschen, da können wir dann vielleicht schon mal ins Detail gehen irgendwo. Die Chancen, die Löwen hatten, ne, die ergaben sich aber nicht nur, aber überwiegend aufgrund der Aufbaufehler der Kieler. Das heißt also, die haben auch gerade in der zweiten Halbzeit dann auch zwei, drei gute Angriffe gehabt, überhaupt keine Frage, aber eigentlich ergaben sich die bis auf die Ecke, die Hiroko Sekine da von der Linie weggekratzt hat oder so, ergaben sich die Chancen wirklich überwiegend durch Fehler im Aufbauspiel. Und das ist das, was der Makel neben der nicht so besonders guten Chancenverwertung im ersten Durchgang, dass der Makel der haften bleibt, finde ich irgendwo. Ne? Denn ich habe auch selbst bei den Löwen, bei einem Viertligisten, bei aller Hochachtung vor der Leistung und der Einsatzbereitschaft unter diesen ganz besonderen Umständen, die da in München herrschen oder so, selbst beim Viertligisten sah das nicht souverän aus. Die Automatismen im Spiel ohne Ball, die Laufwege, dann Stockfehler in der Ballverarbeitung, dann panische Suche des Ballführenden, wo könnte ich jetzt mal hinspielen? Das ist also weder von dem Passempfänger noch vom Passgeber irgendwie eine große Vororientierung. Ich fand, das war, ich sag mal, in einem Zweitligaspiel könnte man sich vorstellen, dass da eventuell mit großer Sicherheit der ein oder andere Gegentreffer durch entstanden wäre oder noch größere Chancen für den Gegner entstehen können. Und das ist irgendwie.
Ja, es ist ja im Prinzip eine Fortsetzung aus den beiden Bundesliga-Zweitligaspielen. Ne? Also du holst den Gegner durch eigene Fehler, durch eigene Aktionen ins Spiel. Das, bei St. Pauli fallen die Gegentore sind Geschenke. Hier waren das halt dann keine Gegentore, aber Chancen. Also ich denke mal an diesen Lapsus von Leo Rotenhagen, der da ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war. Direkt den Ball in den Fuß spielt in der ersten Halbzeit an der Mittellinie, der dann sofort abzieht.
War ganz schön knapp.
Tunay Dennis war es. Genau, also ein guter Flugball aus 60 Metern. Wenn der sitzt, dann sieht das auch ganz anders aus. Ne? Dann geht Holstein auch dieses restliche Spiel anders an. Sie müssen sich einfach vorwerfen lassen, am Ende einen Regionalligisten bis zur letzten Aktion, die dann das 2-0 ja gebracht hat, im Spiel gehalten zu haben.
Ja, ne? Ja, ja.
Und das geht los vorne mit der Chancenverwertung im ersten Durchgang. Vor allen Dingen Ali Du und Kapralik, gleich die ersten beiden großen Chancen, wo du dir einfach Ruhe verschaffen kannst, wenn du da einen von machst. Ali Du hatte nochmal so eine Szene in der ersten Halbzeit, der hat mir ja gar nicht so gut gefallen, muss ich sagen.
Nee.
Der war so ein Umschaltmoment total erstickt, weil er irgendwie nicht zielstrebig ist und das verschleppt und dann nicht nach vorne kommt.
Ja, die Angst des Flügelflitzers vor der finalen Entscheidung.
Ja, irgendwie so. Also, dass dann Kapralik dieser Lupfer, das hätte man auch besser machen müssen. Ja. Also, das war irgendwie auch so ein Alibi-Ding. Weiß ich nicht. Es illustriert auch in diesem Spiel nochmal mehr, das, was du gesagt hast, dieses Aufbauspiel ist im Moment ein Spiel mit dem Feuer.
Ich hab an anderer Stelle jetzt gerade geschrieben, mag man mir ja vorwerfen, dass das irgendwie ein bisschen zu hoch gegriffen ist, superlativ, aber das ist die riskanteste Spieleröffnung im deutschen Profifußball und aber da stehe ich auch zu. Also ich sehe bei keiner anderen Mannschaft. Aber wie gesagt, das kann sein, dass in ein paar Wochen, vielleicht noch schneller, vielleicht auch dauert es noch ein bisschen länger, die Fachwelt darüber ins Schwärmen gerät irgendwo, was Holstein da im Spielaufbau so veranstaltet irgendwie, ne?
Ja.
Also innovativ ist es ja nicht, wenn man den Walter-Ball kennt, weil es eigentlich wirklich die Zutaten des typischen Walter-Balls enthält, diese Spieleröffnung mit Kurzpass und kreuzenden Innenverteidigern, diagonal mit dem Ball am Fuß sprintenden Außenverteidigern. Also es ist ja alles ungewöhnlich irgendwie, aber im Moment läuft das noch nicht rund. Nee. Und da können Sie auch erzählen, was Sie wollen. Das kann man ja sehen.
Irgendwo. Ja, ich bin ja generell auch bei Tim Walter, der ja sagt, man muss den Spielern auch Fehler zugestehen und so. Nee, das ist alles richtig. Mhm. Und trotzdem musst du dann ja auch mit den Konsequenzen leben, sozusagen. Ne? Und die Konsequenzen haben wir gesehen in den ersten Spielen. Mhm. Die sind jetzt bei den Löwen nicht zu zählbaren Konsequenzen geworden, aber in den anderen Spielen eben schon. Vor allen Dingen gegen St. Pauli denke mal an das 2-0 da, wo Setz den Ball da direkt am Strafraum einfach herschenkt. Ne? Auch jetzt hätte, ne? Aber es hätte auch anders laufen können. Tergelsen hat Glück, dass er nicht vom Platz fliegt.
Ja.
Da kann das auch dieses Spiel eine ganz andere Dynamik bekommen. Wie gesagt, dieser 60-Meter-Flugball, wenn der drin ist, dann ist auch das Momentum auf einmal voll bei den Löwen. Also da ist das schon gefährlich. Ne? Und da muss man gucken, dass man das jetzt möglichst schnell stabiler hinbekommt. Wirklich, glaube ich, erstmal stabiler. Ich glaube, dass dieses Abgespeckte, was wir in der vergangenen Saison gesehen haben, als Tim Walter übernommen hat, als Ausgangspunkt gar nicht so schlecht ist. Mhm. Und dass man ruhig auch mal, wir haben zwar letzte Woche gesagt, du darfst jetzt das nicht in die Köpfe kriegen, dass du auf einmal lange Schläge machst und so als Befreiung, das sehe ich auch so. Aber dass du in der Grundherangehensweise vielleicht wieder ein halbes Raster zurückdrehst, bisschen Stabilität erstmal gewinnst, um dann mit Verbesserung der Automatismen dann wirklich und Steigerung im Training immer wieder, Wiederholung, das ist ja immer das, was am Ende am meisten hilft, dann da auch den nach einem Schritt zurück vielleicht drei nach vorne zu gehen.
Das ist natürlich schwierig, ne? Wie willst du da auch nur einen halben Schritt zurückgehen? Ja. Ne? Also wenn du dann in der zweiten Halbzeit siehst, da ist ja Leo Rothenhagen, der das ja, wir machen mal Schwamm drüber über die zwei, drei kleinen Schnitzer, aber mit 19 da Profidebüt zu feiern, da an der Grünwalder Straße, da das war in Ordnung.
Ja.
Und er hat sich auch bemüht, gerade in der ersten Halbzeit nervenstark zu bleiben mit dem Ball am Fuß, wenn er von hinten rausgespielt hat. Das wurde dann in der zweiten Halbzeit etwas anders, als er dann auch mit langen Schlägen agiert hat, weil er wohl ein bisschen Bedenken hatte oder ich will nicht sagen.
Ja, nachdem er ja Anfang zweiter Halbzeit den am eigenen Strafraum da verloren hat.
Ja, einmal, ja, ne? genau. So, und dann kommt natürlich hinterher von Tim Walter, alles in Ordnung und toll gemacht, Leo und so weiter. Aber dass durch die zu vielen langen Schläge, die auch durch den Torwart produziert worden sind, so ein Ping-Pong-Spiel entstanden sei, so die Bewertung von Tim Walter als Cheftrainer. Und das sei nun gar nicht das Spiel von Holstein. Und deshalb sei 60 da auch ein bisschen besser aufgekommen. Und Holstein hat sie dann mit ins Boot gezogen, so seine Analyse, und haben dadurch die Ordnung ein bisschen verloren. Also wenn ich das so bewerte, gibt's keinen halben Kram. Entweder ich ziehe das durch mit allen Konsequenzen. Mhm. Und da sage ich jetzt auch mit all dieser Kritik, weiß nicht, ob das Kritik ist, mit all diesen Feststellungen, die man da aus der Eigenbeobachtung so trifft, damit muss man einfach leben. Ne? Das wird irgendwann, wird das auch gut gehen, aber es wird auch sicher noch ein bisschen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele geben, wo das in die Hose geht irgendwo, ne? Mit Gegentreffern. Da muss ich drauf eingestellt sein, da scheinen ja die Störche im Moment zu sein. Da muss ich dann vorne mehr Tore schießen. Ja. Das ist das einfache
Fohlenmentalität bei den Störchen.
Was denn?
Fohlenmentalität bei den Störchen sozusagen.
Es geht ja nicht anders.
Nee, genau. Aber das ist ja auch das, woran sich die Protagonisten im Moment ja zu Recht auch oben halten. Du machst im Schnitt, das ist leicht auszurechnen, sogar für dich im Moment, 2 Tore pro Spiel.
Ja, stimmt. Sehr auffällig, echt.
Also das ist alles in Ordnung, ne? Mhm. Und es ist Detailkritik.
Ja.
Ne, im Prinzip. Schwarzmalerei oder so, völlig fehl am Platz. Ne? Also wir haben es gesagt, es ist ordentlich losgegangen, es ist auch noch nicht viel passiert.
Mhm.
Wir hatten 2 Zweitligaspieltage, du bist im Pokal weiter. Das ist erstmal, ne, wir haben die betreffenden Vereine angesprochen, frag mal auf St. Pauli oder in Heidenheim, wie da die Stimmung ist.
Ja, ja.
Also das hätte auch alles viel, viel schlimmer sein können.
Mhm.
Im Gegenteil, es ist wirklich in Ordnung. Ne?
Ja. Entschuldigung, wenn ich nochmal da reinhaue, oder sowas, aber zumal dann ja auch mit Noah Madsen vom portugiesischen Erstliga-Aufsteiger Maritimo und
Maritimo, bitte.
Maritimo. Meinetwegen auch Maritimo.
Ich sagte, ich war da zu einem Erstligaspiel. Portugal ist in Funchal auf Madeira. Oder Madeira, wie der Portugiese sagt.
Jetzt wird es aber hier krude.
Genau, ich war da zum Erstligaspiel. Da spielten ja beide Clubs von Madeira in der ersten Liga.
Also ja.
National, das ist ja der Cristiano Ronaldo Club. Und Maritimo. Und ich war da zu einem Ligaspiel, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Auf jeden Fall nettes Stadion.
Okay.
Wirklich so ein bisschen Inselatmosphäre.
Mit Wind.
Bisschen Wind, aber lauschig.
Okay.
Im März war das, wirklich angenehm, 24, 25 Grad, bisschen Wind, alles super. Diese Hymne von diesem Club kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Weil ich habe jetzt bei diesem Transfer, als wenn das gelesen hat, Maritimo
gesungen.
Sofort wieder die Melodie im Kopf. Ich werde jetzt hier nicht singen, man kann sich das anhören.
Schade. Man darf sich auch mal kurz freuen, ne?
Und es war herrlich, weil du gehst nach dem Spiel auf den Tribünen durch so eine knöcheltief durch Erdnussschalen.
Ah ja, okay.
Weil da schön Erdnüsse im Kilobeutel Erdnüsse verkauft werden, die dann während des Spiels da weggesnackt werden. Ne?
Ah.
Das ist wahrscheinlich der Alkoholersatz, weil in portugiesischen Profistadien ist kein Alkohol bei gar keinem Fußballspiel.
Und was gibt es denn außerhalb des Stadions? Was trinkt man da so? Der gemeine Madeiraner.
Madeiraner, der gemeine Madeiraner. Ja. Naja, Madeira kennt man ja auch als Wein, aber das ist nur Dessertwein. Der ist zu schwer für sonst. Nein, die trinkt die ganz normal, tatsächlich. Aber in portugiesischen Stadien während Profifußballspielen kein Alkohol erlaubt.
Ja.
Nein, aber sehr interessant. Wollte ich nur ein kleiner Schlenker
aus
meinem Gedächtnis, weil diese Maritimo-Hymne nicht mehr aus dem Kopf kriegt, wenn man den Namen des Vereins liest.
Also wie gesagt, Noah Madsen, Maritimo.
Genau.
angeblich 700.000 Euro, ne? Letztes Jahr Stammspieler gewesen beim Aufstieg da.
Ja, plus Weiterbeteiligung Erfolgsboni und so weiter.
Alles klar, also da ich kann das nicht einschätzen, wie gut der ist und der wird sicherlich auch ein bisschen brauchen irgendwie, um diese besondere Spielidee zu inhalieren. Dann haben wir Sebastian Schonlau in Wartestellung, müsste eigentlich, sag ich mal, im September so irgendwann mal wieder fit sein für eine Kadernominierung. Wenn das ist natürlich einer, der die Spielidee von Walter aus gemeinsamen Zeiten beim HSV nun aus dem FF kennt. Irgendwo, ne? Also das heißt, im Klartext, da bieten sich irgendwann auch mal möglicherweise die ein oder andere Alternative für das Stammduo Ivan Nekic und David Setz im Abwehrzentrum an. Und dann muss man schauen. Denn es bleibt eine Kardinalfrage, können nur die Spieler klären. Ne? Es werden die Automatismen, gerade was die Laufwege, also im Spiel ohne Ball anbelangt, werden irgendwann die greifen. Da bin ich sicher. Ob die Qualität der Spieler ausreicht, um dieses Spiel umzusetzen, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, das können wir jetzt hier schlussendlich und will ich auch schlussendlich gar nicht bewerten. Kritiker oder Dauernörkler könnten jetzt Zweifel daran haben, dass die Qualität ausreicht. Ich bin mir da nicht sicher. Das müssen die Spieler zeigen.
Ich glaube, es ist bei vielen eine Frage der Entwicklung. Und das Potenzial zu unterstellst vielen Spielern, jungen Spielern Potenzial. Vor allen Dingen jetzt, wenn die von ganz auswärts kommen, aus dem Ausland oder so, das ist ja immer wie bei jeder Spielerverpflichtung eine Wette auf die Zukunft.
Ja, genau.
So, da siehst du Potenzial, dann ist aber die Frage, wie geht die Entwicklung vonstatten? Ich glaube, wenn die Entwicklung bei ein paar Schlüsselspielern so vonstatten geht, wie die Verantwortlichen sich das erhoffen, dann kann das durchaus was werden. Ne? Aber wenn das nicht so eintritt.
Ja, ich meine jetzt auch speziell im Abwehrzentrum mit Ivan Nekic und David Setz. Ne?
Das ist ja sowieso eine Achillesferse.
Ja,
und da kommt ja vielleicht sogar noch ein Thema dazu. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass schon allein die Breite an einer unteren Grenze ist, sage ich mal. Wenn jetzt, wie man hört, tatsächlich bis zum Ende der Transferperiode in der nächsten Woche Marco Ivesic noch die Biege machen sollte, hast du da wieder nur drei. Also.
Na, mit Schonlau, wenn er fit wäre, vier, ne?
Den zähle ich jetzt erstmal nicht mit, weil genau wie Rosling, weil der im Moment einfach nicht zur Verfügung steht. Wenn die dann irgendwann da sind und du hast dann da wieder meinetwegen auch ein Überangebot, kann das sein, aber du musst ja jetzt erstmal damit rechnen, dass da die jetzt nicht in den nächsten zwei Wochen zurückkommen, wenn das Transferfenster geschlossen ist.
Richtig.
Insofern, ja.
Schwierig. Aber schwierig, aber nicht unmöglich. Das werden wir sehen und die Fantasie ist ungebrochen, dass es irgendwann tatsächlich funktioniert, wer auch immer da auf dem Feld stehen mag. Das liegt ja auch nicht nur an den beiden Innenverteidigern der Viererkette, die anderen Kameraden gehören ja genauso dazu. Und ob das auf der Sechser- oder Achterposition im Mittelfeld ist, es muss immer jemand entgegenkommen. Wie gesagt, die Automatismen müssen sich noch mehr einschleifen. Das ist gar keine Frage. Aber Tim Walter bezeichnet sich ja auch nicht ganz zu Unrecht als Spieler-Bessermacher. Und zumindest was die individuelle Qualität anbelangt. Und das hat er in der Vergangenheit gezeigt. Auch wenn ihn da in Stuttgart und beim HSV der Durchschlagende und er von den Verantwortlichen da erwartete Erfolg ausgeblieben ist. Aber er hat den einen oder anderen Spieler durchaus besser gemacht. Und so ist es dies, könnte das jetzt auch sein. Und wenn wir beim Bessermachen eines Spielers sind, fällt mir da jetzt ad hoc der Name Phil Harris ein. Mhm. Denn ob das jetzt an der Aura von Tim Walter liegt oder an dieser ständigen, mantraartig formulierten Unterstützung, das Selbstbewusstsein in ungeahnte Dimensionen treiben, immer wieder, selbst wenn, ich erinnere mich da letzte Saison, das eine Spiel, als er zwei Tore gemacht hat, ich weiß gar nicht gegen wen, es war Braunschweig, glaube ich, oder sowas, und aber ansonsten keinen einzigen Ball festgemacht hat und dann Tim Walter hinterher das auch sagt, aber es hatte zwei Tore, sind eben zwei Tore, ne, und bla bla bla. Und mittlerweile ist es ja so bei Phil Harris, dass er jetzt auch Bälle schon festmacht. Das ist ja die größte Hoffnung gewesen, neben der, dass er sein Torriecher noch weiter entwickelt. Und das ist ein ganz, ganz erstaunlicher Weg.
Ich finde auch so mit...
Das ist das dritte, jetzt 1-0, sein Kopfball zum 1-0 in München war das dritte Pflichtspieltor, das dritte Tor im dritten Pflichtspiel. Dazu noch zwei Torvorlagen, in der Vorbereitung hat er auch getroffen. Junge, das, und da sage ich, also das gibt auch Möglichkeiten, Spieler besser zu machen. Und bei ihm scheint das... Man muss ja vorsichtig sein, wir sind ja immer noch in der erweiterten Vorbereitungsphase der Saison, wie wir ja letzte Woche schon beschrieben haben, aufgrund der noch immer nicht geendeten Transferperiode. Man muss ja noch ein bisschen vorsichtig sein, aber die Richtung, die finde ich schon sehr erstaunlich, im positiven Sinne.
Ja, das ist wirklich, finde ich, schon von der kompletten Draufsicht zu erkennen, ist eine Präsenz vorne im Sturmzentrum. Der hat sich vorher auch aufgerieben und hat immer alles gegeben, alles reingehauen. Aber es war halt so, dass du manchmal das Gefühl hattest, spiel den Konter nicht zwangsläufig direkt über ihn, dann die Pille weg manchmal.
Ja, richtig.
Es ist jetzt ein bisschen gehässig formuliert, aber manchmal hat man ja solche Gedanken während eines Fußballspiels. Mhm. Und das ist im Moment gar nicht so. Ne? Nee. Also der ist einfach als Sturmtank, als Mittelstürmer ist der einfach da, ist anspielbereit und nutzt halt so wie das 1-0, nutzt halt genau diese eine Gelegenheit, die er dann bekommt. Vorher Kapralik, Alidou haben das da versemmelt.
Ja.
Der Holstein profitiert da ein bisschen davon, dass da einer wegrutscht von 60. Na Kapralik, gute Flanke. Er steht da, macht ihn rein, fertig.
Ja.
So, und da ist dann danach auch...
Danach hat er noch einen Riesen auf dem Fuß gehabt, der genau, hat klicklich versemmelt irgendwie.
Richtig, den in einer perfekten Welt besorgt er dann alleine eine beruhigendere Führung.
Ja.
Und das führt dann natürlich dazu, dass man da, wie man hört, ja auch gleich wieder dann die Gerüchte ins Kraut schießen oder so, sogar relativ konkret Union Berlin da noch Interesse hat, kurz vor Toreschluss aktiv zu werden, angeblich 6 Millionen Euro plus Boni, die da die Köpenicker bereit gewesen waren zu bezahlen, aber dem Vernehmen nach Olaf Rebbe dem gleich einen Riegel vorgeschoben.
Ja.
Gesagt, den brauchen wir jetzt aber mal.
Ja, das ist natürlich schön, dass Holstein sich das so leisten kann. Ne? Natürlich auch beflügelt unterstützt die wirtschaftliche Komponente durch den Wechsel von Alexander Bernhardsson dafür 5 Millionen und mit Boni vielleicht 5,5 Millionen in Richtung Wolfsburg, hat ja auch im Pokal bei dem großen Auftritt in Altklinike auch gleich mitgespielt. Es ist natürlich tatsächlich so, du kriegst jetzt die 6 Millionen meinetwegen und vielleicht noch ein bisschen obendrauf, ne? Ja, aber hast keinen Mittelstürmer mehr.
Ja.
Ne?
Ja.
So, Georg Gitaja, der Sommerneuzugang, der ist ja immer noch angeschlagen an der Wade. Was genau da los ist, ich weiß es nicht. Wir kriegen es auch nicht so ehrlich serviert, die Information, aber auf jeden Fall ist er noch nicht.
Probleme.
Da. Probleme. Auf jeden Fall ist er noch nicht am Start. Und dazu, deshalb ist Phil Harris als nicht nur wegen seiner Form, auch so mangels Alternativen im Moment ganz, ganz unumstritten Mittelstürmer. Und dann sollst du mal einen suchen für die Summe, ne, der das gleichwertig ersetzt. Also das ist jetzt, das hätte ich jetzt vor ein paar Monaten auch nicht gedacht, dass ich das mal sage oder sowas. Ja. Aber wirklich, diese Entwicklung ist wirklich erstaunlich und finde ich ganz, 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 ganz toll. Und hoffentlich bleibt das so. Also dann wird nicht nur Holstein, sondern auch wir noch viel Freude haben an den Auftritten und na, Chapeau.
Ja, echte Neuner sind rar gesät. Ne? Das so ist sieht's nach wie vor so.
Ja, und Union kann das natürlich bezahlen, weil die den superschnellen Ansa da nach England verkauft bekommen. Wieder für irgendeine Fabelsumme da, ich glaube 25 Millionen oder 30 Millionen, keine Ahnung, ist da wahrscheinlich englische Verhältnisse auch ein Schnäppchen oder sowas. Ne?
Also ein Drittliga-Transfer.
Ja, Drittliga-Transfer, genau. Na, da haben wir super Schnapper gemacht. Da ist, naja, egal. Also das soll ja nicht unsere Sorge sein. Und dass diese Entscheidung, wenn denn das tatsächlich alles so über die Bühne gegangen sein sollte, wie du es eben erwähnt hast und aus der Gerüchteküche zitiert hast, dann wäre das, glaube ich, eine kluge Entscheidung. Denn im Moment ist bei allen, bei Einnahmen- und Ausgabeseite berücksichtigt in dieser Transferperiode Holstein wieder bei einem Plus von etwas über 2 Millionen Euro. Mhm. Und wenn der Kader dann so zusammenwächst, wie man sich das erhofft, wäre das natürlich dann schön irgendwo. Ne? Und das wäre dann lobenswert. Aber noch muss der Kader zusammenwachsen und deshalb können wir noch nicht endgültig uns darüber freuen oder beziehungsweise sagen, oh, super gemacht, toll gemacht oder so. Das haben wir letzte Saison auch zu früh gemacht. Da warten wir jetzt erstmal ab.
Ja.
Das ist natürlich langweilig, ne? weil man dann auch weniger angreifbar wird. Aber das ist einfach so. Du kannst jetzt, und guck dir das da an, was da noch mal diese Transferperiode macht, dann ja auch völlig, Kirre, was diese Woche noch passieren wird. Ne? Das wirst du ja gar nicht alles mitbekommen. Ne? Auf einmal läuft da Spieler X bei Verein Y auf. Ach, guck mal. Ja. Ne? Und wir schauen nächste Woche, dann ist die Sachlage endlich durch. Und dann gucken wir mal, wer wo aufschlägt und wie vor allem. Und dann,
wo das Faxgerät gestreikt hat.
Wo das Faxgerät
gestreikt hat, genau.
Die Causa Werder Bremen. das kann auch mal passieren. Ne? In der modernen Technik, ein Faxgerät kann auch mal nicht funktionieren. Ne?
Hallo, das gemeine Faxgerät hat uns durch die Pandemie getragen.
So, ich frag heute noch Technical Support bei dir, wenn ich was faxen will. Ne?
Ja, das muss ich tatsächlich zugeben, kann ich nicht so richtig.
Einmal will man Unterstützung.
Die Gnade haben. Der späten Geburt.
Ja, einmal. Und dann ist das wieder nächste.
Ja, kleine Nagelprobe kommt jetzt, ne? Also das
schicke
ist,
die Brieftraube eben los. Das hat auch immer gut funktioniert.
Ja, das stimmt. Ja, meistens kommt die an hier. Tatsächlich. Kleine Nagelprobe. Also zumindest wieder eine Herausforderung nächste Woche. Gerade auch was Stress angeht, ne? Ich finde ja so Stressfaktor auf dem Platz ist so ein bisschen, der ist ja haben wir drüber gesprochen, durch dieses Aufbauspiel ist der gegeben, sowieso irgendwie. Und wenn du dann, so wie jetzt Grünwalder Stadion, noch gute Kulisse hast, ist in Magdeburg eins der lautesten Stadien der zweiten Liga, durchaus auch mal ins Hitzige umschlagend, da wird dann das schon wieder zum Faktor, womöglich, ne?
Ja, du hast vollkommen recht, es ist ein Stresstest, du musst Widerstandskraft beweisen, Resilienz, auch da wird nicht jeder Pass zum eigenen Mann kommen, auch da wird es Ballverluste geben, wo im eigenen Hoheitsbereich, in der gefährlichen Zone vor dem eigenen Tor und da wird das Publikum von den Sitzen aufspringen, beziehungsweise auf den Stehplätzen noch höher hüpfen und das musst du alles eingepreist haben in deinen Kopf, alles inkludiert haben, da darfst du dich nicht von Kirre machen lassen, weil du musst, und das wird Tim Walter auch fordern und auch wirklich zu Recht fordern, solange das dann irgendwie zu vertreten ist, punkttechnisch, da musst du einfach durch. Ne?
Ja.
Und dann wirst du auch, und das ist ja das, was auch Phil Harris nach dem Spiel in München gesagt hat, wir sind in der Lage, in jedem Spiel ein oder zwei Tore zu schießen. Das ist ja, hast du ja zahlenmäßig gut untermauert irgendwie in den ersten drei Pflichtspielen irgendwo, wer es noch nicht mitgekriegt hat, dreimal zwei Tore geschossen, ne? Habe ich mir gut gemerkt.
Herrlich.
Herrlich, ne? Und das, damit hat er natürlich vollkommen recht und es könnten auch noch mehr sein.
Ja.
Ne? Also das heißt also, wie haben wir letzte Woche auch schon erzählt, wenn der Ball erstmal über der Mittellinie drüber ist irgendwo, ne, aus der eigenen Hälfte, dann sieht das ja teilweise ganz manierlich aus. Mhm. Ne? Und dann bieten sich da auch schöne Varianten an. Und das mit Guillermo Balzi hast du auch noch einen im Mittelfeld dann dabei, den Neuzugang, den argentinischen Neuzugang, der nicht nur Tore schießt, wie in München auch irgendwo, das 2:0. Das war dann aber auch nur noch für die Statistik wichtig irgendwo. Da hast du schon gute Möglichkeiten und da werden die Gegner auch Respekt vorhaben, denn es schwebt über allem. Wir haben es am Anfang gesagt, das ist Wundertüte, Holstein Kiel. Es schwebt über allen immer die Fantasie, dass die Dinge ineinander greifen. Mhm. Ne? Noch mehr ineinander greifen, deutlicher ineinander greifen als jetzt. Und dann wird es für Gegner schwer. Dann wird es für die Gegner schwer, egal wer das ist.
Ja.
Das ist natürlich eine Vorstellung, mit der man sehr, sehr gut leben kann irgendwo, finde ich jedenfalls. Aber die kann natürlich auch wie eine Seifenblase blub zerplatzen irgendwo und dann hast du auf einmal drei Niederlagen am Stück und dann redest du über ganz andere Dinge.
Die leidvolle Erfahrung der vergangenen Saison.
So, ne?
Mit ein bisschen anderen Vorzeichen.
Ja, klar.
Auf jeden Fall, ne? Du gehst ja die Saison, haben wir auch schon drüber gesprochen, Thema Heidenheim.
Ja.
Diese Saison, du gehst die Saison einfach anders an. Mit dem Erfolgserlebnis Klassenerhalt am Ende der vergangenen Saison.
Genau.
Anders als in der Bundesliga die ganze Zeit auf den Sack zu kriegen. Ne?
Ja,
das macht einfach was im Kopf, ist so. Da kannst du auch gegen anarbeiten und so, aber ist einfach so.
Die Erfahrung hat Holstein ja auch gemacht
genau.
Und haben wir als Beobachter auch gemacht. Also diese Niederlagenserie, die du in der Bundesliga kassierst und dass du da Woche für Woche aufs Feld gehst und sagst, erstmal nicht verlieren, das macht auf Strecke was mit den Leuten. Und St. Pauli hat als zweiter Bundesliga-Absteiger neben Heidenheim, hat sich da sind die große Teile der Leistungsträger haben den Verein verlassen, also Neuaufbau mit Rappo als Trainer, unser Ex-Coach hier, Aufstiegstrainer Marcel Rapp. Das fruchtet irgendwie noch nicht wirklich. Also im Pokal jetzt in Essen schon mal gar nicht, aber auch vorher in der Liga jetzt nicht so wirklich. Und Heidenheim hat sich für einen anderen Weg entschlossen. Nicht nur, dass Trainer Frank Schmidt da seit gefühlten 100 Jahren auf der Bank sitzt, was wirklich auch eine super, super Leistung ist, sondern auch das Gros der Stammelf zusammenzuhalten, nicht zu verkaufen, wenn da Anfragen gewesen sind und so weiter, kein Neuaufbau, das geht jetzt auch in die Hose. Der größte Faustpfand der Heidenheimer, die defensive Stärke, hat sich in Luft aufgelöst, ich weiß gar nicht, wie viele Tore die jetzt, 3 im ersten Spiel gegen Osnabrück zu Hause beim 4:3 Erfolg, dann 4 in Berlin, sind 7 und jetzt nochmal 5 bei Jeddelo 2. Das sind dann 12 Gegentore in 3 Spielen. Ich weiß gar nicht, ob Frank Schmidt das überhaupt schon mal erlebt hat irgendwo. Und da kommt es natürlich ins Grübeln. Was machst du denn jetzt irgendwie? Ne? Was können wir tun? Und so ist das eben, da ist Holstein schon auf einer anderen Spur unterwegs irgendwo. Und das könnte auch zu einer Überholspur werden. Aber wie gesagt,
Magdeburg,
wenn der Kickdown nicht funktioniert, ne?
Nee, genau. Und Magdeburg ist jetzt ja auch kein Fallobst, auch wenn man am ersten Spieltag sich wahrscheinlich ein bisschen verwundert die Augen gerieben hat.
Genauso eine Wundertüte wie Holstein, ne? mit anderen Vorzeichen irgendwo, ne?
Wahnsinn. 6-1 von Braunschweig abgewatscht.
Ja.
Und dann jetzt über die Maßen dominantes 3:0 gegen Osnabrück.
Ja.
Also da ist wirklich
an der Bremer Brücke,
0,0
ne?
angebrannt als Gast. Wirklich verrückt, also genau, 2 Wundertüten gegeneinander, mit vielen Querverbindungen, kommt noch dazu, ne, also das auch wieder unter der Warte finde ich interessant, das 3:0 in Osnabrück erzielte ein gewisser Emanuel Ioa, hier in Kiel ja auch kein Unbekannter, ne, in der Saison 1920, 31 Pflichtspiele für Holstein gemacht als Leihgabe von Düsseldorf, von wo er jetzt nach Magdeburg gewechselt ist, die ja abgestiegen sind in die dritte Liga. Genau, die beiden ersten Treffer, Alexander Neuenberger, interessanter Mann, ne? Sehr offensivfreudiger Linksverteidiger, der aber auch Rechtsverteidiger linksaußen, rechtsaußen spielen kann, also klassischer Flügelmann, da den Tim Walter gut kennt. der nämlich ihn geholt hat zum FC Bayern 2 in der Winterpause der Saison 17-18.
Das ist aber auch schon Lichtjahre
ewig her, aber er hat ihn zumindest schon mal gesehen und hat ja damals auch etwas in ihm gesehen, offensichtlich. Mhm. Er hatte aber auch, muss man dazu sagen, im Hinspiel gegen Bayern, da hat er noch für den FV Illertissen gespielt. Das ist auch so ein Club, den kennt man nur aus der ersten Runde DFB-Pokal. So,
ja,
aus unserer norddeutschen Perspektive, genau, ne? Muss man dazu sagen.
Da kommt aber der ein oder andere Spieler schon mal her irgendwo.
Genau.
Ne?
Da hat er noch ein Tor gemacht gegen Bayern und dann ist er im Winter zu den Bayern gewechselt.
Und dann Keeper, ne?
Genau, Dominik Reimann, den wir jedes Jahr erwähnen, der ja mittlerweile schon lange in Magdeburg ist, der zusammen mit Walter anfing.
Genau.
Hier, ne? 2018 im Sommer, damals als Nummer 2 hinter Kenny Kronholm.
Ja.
Aber Ende der Saison ja auch dann regelmäßig gespielt.
Genau.
Also da ist auch einiges und auch Magdeburg ein paar interessante Transfers getätigt. Jetzt einer der letzten, Rocco Schimic, den man auch kennt, kennt man über Querverbindungen, wird jetzt ein bisschen kompliziert, kommt aus einer großen Fußballerfamilie, Sohn von Dario Šimić, der spielte Inter Mailand, AS Monaco, 100 Länderspiele für Kroatien, Bruder auch Nationalspieler gewesen, also der Onkel von Rocco Šimić auch Nationalspieler gewesen und der Cousin von Rocco Medić ist Jakov Medić, der beim FC St. Pauli gespielt hat, unter anderem.
Den kann ja nichts schief gehen.
Ajax Amsterdam gehört und bei Norwich City spielt, also das ist eine weit verzweigte kroatische Fußballerfamilie.
Hast ja immer wieder auf dem Balkan, ne?
Ist so, ne? Hast du auch überall anders, aber genau. Kommt jetzt von Cardiff City, hat im Pokal für Magdeburg auch schon gespielt.
Es ist einfach barischartig, hast du da als Ikone da in Magdeburg. Das ist einfach, sagen wir mal, zum jetzigen Zeitpunkt das typische Zweitligaspiel, was nicht zu tippen ist. Du kannst machen, was du kannst, auch 100 Euro auf ein 6-6 setzen, dann hast du vielleicht auch einen Treffer oder so. Es gibt gar kein Tor, weil beide ihre Torchancen kläglich versemmeln. Einer schießt den anderen aus dem Stadion, auch das ist möglich. Also alles ist möglich. Zwei Wundertüten eben, ne?
Das stimmt. Wobei Magdeburg eine erfahrene Wundertüte ist, muss man sagen.
Stimmt.
Ne?
Also das stimmt.
Im Schnitt gutes Jahr älter als Holstein, haben im Durchschnitt pro Spieler 50 Zweitliga-Einsätze, Holstein 35, jetzt auch nicht keine Newbies, ne? Aber es ist wirklich eine erfahrene Truppe mit ein, zwei Talenten dabei. Aber da ist schon, die wissen schon, wie das funktioniert. Ne? Das muss man, glaube ich, dazu sagen, wie man im Fußballer-Jargon dann so sagen würde, eine abgewichste Truppe. Ne?
Ja.
Das ist so.
Wir werden den Fall beobachten.
Das machen wir. Gesperrt fehlt Herbert Bockhorn, auch noch vielleicht zu erwähnen, der in Melsdorf aufgewachsen ist, hier beim TSV Melsdorf und bei Kiel Kiel das Fußball ABC erlernt hat sozusagen.
Das Tempo vor allem, ne?
Das Tempo.
Weil er immer Gegenwind laufen musste.
Genau so ist es.
Bei Windstill ist er jetzt so schnell.
Wird er gegen Holstein nicht zeigen können, nach der roten Karte aus dem Braunschweig-Spiel noch gesperrt, das zweite Spiel. Aber ja, es wird spannend, ne? Also da muss man wirklich das als nächsten Fingerzeig nehmen.
Genau. Sowohl was das Ergebnis anbelangt, das steht natürlich sowieso an erster Stelle, aber auch was sie dann die Entwicklung anbelangt, was man visuell wahrnehmen darf irgendwo, ne? Was intern abgesprochen ist, entzieht sich ja unserer Erkenntnis, aber es gibt ja auch eine neutrale Betrachtungsweise, die befreit ist von irgendwelchen Regieanweisungen, die wir, wie gesagt, nicht kennen. Und das finde ich mega spannend, am Sonntag zu beobachten.
Ist es. Spannend auch, ob Madsen schon eine Rolle spielt, eventuell sogar.
Ja.
Mal gucken, auf welchem Stand der dann ist. Es ist ja im Walter Ball ungemein schwieriger, direkt da irgendwie von so extern reinzukommen.
Gerade auf der Position, ja.
Ja, also da müssen wir mal schauen, aber auch das wird interessant. Es ist angerichtet für viele hoffentlich spannende Erkenntnisse.
Dann haben wir noch gar nicht Gierande Recht.
Trian.
Genau. Haben wir noch vergessen zu erwähnen.
Das stimmt.
Wird auch spannend.
Ja.
Der potenzielle Ersatz für Alexander Bernatzon war jetzt in München gut 40 Minuten zum Einsatz gekommen und unauffällig.
Ja, ne? Ja. Hat einmal was versucht, glaube ich, Schuss, der ungefähr 20 Meter übers Tor ging.
Ja, seine Dribblings wurden auch von den wehrbeißigen Löwen im Keime erstickt irgendwo, ne? Durch brutale Grätschen, die angesetzt wurden. Nee, Spaß, kam noch nicht durch.
Triple P, pure Podcast-Poetik.
Ja, genau.
Poesie, eher gesagt. Jetzt habe ich es versaut.
Nutzt er nicht, aber war vom Ansatz her.
Das ist wie Holstein, ne?
Genau. Ja, kann sich noch entwickeln und wir sind auch sehr zuversichtlich. Ja. Also da ist er mit seinen Dribblings noch nicht durchgekommen, aber es ist ja schön, dass er überhaupt Dribblings riskiert hat. Das heißt also, er traut sich das zu. Schnell ist er, das hat man gesehen. Auch da mega. Und das wird auch für jeden Gegner. Was ist das für einer? Ne? Was macht der? Ne? Und da sind so viele Unbekannte vor diesem Spiel vorhanden. Das ist einfach nur spannend.
Dass er sich was traut, hat man ja schon gemerkt, als er im Interview erzählt hat, dass er zu Holstein wechselt.
Das war allerdings die größte Leistung.
Das ist tatsächlich, da muss man schon.
Ja. Naja, er wusste ja, was er sagt.
Er wusste ja, was passiert.
Das ja, genau.
So, das also, ich finde das herrlich.
Ja, wunderbar.
Für uns ist das super.
Ja, durchkreuzt sämtliche Absprachen der Clubs oder so. Aber macht nichts, nutzt ja nichts. Ich habe da unterschrieben oder für mich ist das Thema durch.
Gut, wird man ja wohl nochmal sagen dürfen.
Ja, wenn ich. Und wie soll ich mich sonst von den Fans verabschieden?
Ja, eben.
Ne? Eben. So, hier wollen die Fans ihn natürlich sehr gerne feiern. Wir würden das auch gerne machen, übrigens an der Stelle nächste Woche wieder, ne? Ja. Wenn er denn zündet.
Das gucken wir mal.
Unser Derecht.
Gucken wir uns an.
Der auf links spielt. Überwiegend.
Ja, das ist sowieso, das ist auch ein Fußballparadoxon.
Naja.
Sonntag, 13:30 Uhr. Erster FC Magdeburg gegen Holstein Kiel. Von der Förde an die Börde.
Wunderbar.
Ein Traum, oder? Ja, genau. Wir sind natürlich mit dabei mit Live-Ticker, Spielbericht, Statistik mit Noten, Nachspielzeitkommentar, allen Infos, die ihr braucht. Newsletter, Freitag, WhatsApp-Kanal, wie ihr da hinkommt, findet ihr hier in den Shownotes. Und nächste Woche sprechen wir unter anderem über Trian Drecht. Wir üben das noch, Opa.
Ich lasse mir mal einen Spitznamen einfallen, dass ich diese Klippe da lustig umkurven kann.
Ja.
Ne, weil das wird mir dann doch zu anstrengend. Irgendwo.
Sei froh, dass wir letzte Woche über André Smirsli gesprochen haben, dass der nicht gekommen ist. Froh drum.
Ja, da bin ich auch.
Aber man weiß ja nicht, es ist ja bis nächste Woche noch einiges möglich.
So.
Vielleicht kommen da ja nochmal die man vorher nicht gekriegt hat, vielleicht passiert das jetzt ja nicht.
Ja, auch das werden wir, auch das werde ich auf der Reihe bekommen, dann übe ich zu Hause. Ne, und dann
sehr gut.
Das hin. Am Namen soll es nicht scheitern.
Sehr gut. Ne? So machen wir das. Alles. Euch da draußen, schöne Woche, schönes Fußballwochenende. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und üben bis dahin fleißig weiter.
Ciao, ciao.
Tschüss.